ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Ich möchte euch jetzt noch einmal ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Sonntagsprogramm. Wir werden einen Text aus der Bhagavad Gita lesen und im Anschluss daran habe ich mir vorgenommen, weil so viel Nachfrage da war, noch einmal die Dias von unserer Indienreise zu zeigen. Ich glaube, es ist auch schön, weil Johann extra da ist und es sind einige Devotees aus Radadesh gekommen, die gestern nicht dabei waren. Und so werden wir dann euch zu einem Ausflug einladen für gleich. Ich möchte heute gerne über den Begriff der innere Mensch oder das innere Leben sprechen und euch einen Vers vorlesen, der für mich selber eine Weiche gestellt hat im Leben. Nachdem ich diesen Vers gelesen hatte und darüber nachgedacht habe ich mich entschlossen, eigentlich ein geweihter Krishnas zu werden. Dieser Vers hat mich zunächst einmal sehr aufgebracht oder aufgeregt, weil er mein bisheriges Leben, ich würde mal auf Hamburger Deutsch sagen, krass in Frage stellte. Nicht nur in Frage stellte, sondern dramatisch in Frage stellte. Hier ist der Schlocker in Sanskrit und gleich kommt er in Englisch. Yanta suko naktaramas tathanta jyotivayah sayogi brahma nirvanam brahma bhuto digachyati. Jemand, dessen Glück im Innern liegt, der im Innern tätig ist und im Innern Freude erfährt und dessen Ziel auch noch im Innern liegt, ist wahrhaft der vollkommene Mensch. Er ist im Höchsten befreit und letztlich erreicht er den Höchsten. Und Prabhupada hatte dann geschrieben, wie kann man, solange man nicht fähig ist, Glück im Innern zu kosten, aufhören, in weltlichen Beschäftigungen nach äußerem, oberflächlichem Glück zu suchen. Ein Mensch, der im Innern lebt, genießt Glück durch tatsächliche Erfahrung. Er kann sich daher an jedem beliebigen Ort schweigend niederlassen und die Tätigkeit des Lebens von innen her genießen. Hare Krishna. Diesen Zustand nennt man Brahma Bhuta und wenn man ihn erreicht, ist es sicher, dass man zu Gott nach Hause zurückkehrt. Wir sehen hier also einen Menschen, der ein innerliches Leben führt, der im Inneren zufrieden ist und der glücklich dadurch ist. Im Gegensatz zu diesen Menschen gibt es den äußeren Menschen, der ständig dem Drang der materiellen Sinne nachgeht und der ständig unter der Kontrolle von starken materiellen Wünschen und auch Frustration steht. In der Bhagavad Gita wird so ein äußerer Mensch, der ein äußeres Leben führt, beschrieben. Es heißt, er schöpft ständig aus den Quellen des Leids, die aus der Berührung mit den materiellen Sinnen entstehen. O Sohn Kuntis, solche Freuden haben einen Anfang und ein Ende und daher erfreut sich der Weise nicht an ihm. Die Heiligen Schriften verfahren überhaupt nicht zimperlich mit dem äußeren Menschen und mit einem gehörigen Maß an, man sagt dazu, spiritueller Polemik. Polemik ist sowas wie Schimpfworte. Ja, wird mit den äußeren Menschen umgegangen. Meine lieben Söhne, sagt hier der weise Rishabdev, es gibt keinen Grund in dieser menschlichen Lebensform, sehr schwer für äußere Sinnfreude zu arbeiten. Bitte anschnallen, alle von euch, die von sensibler Natur sind. Solche Freuden sind auch den Kotfressern zugänglich, Hare Krishna, den Schweinen. Vielmehr solltet ihr euch in diesem Leben Tapasya auferlegen. Tapasya heißt so viel wie Zurückhaltung üben, ne? Durch die euer Dasein geläutert wird. Und als Ergebnis werdet ihr imstande sein, grenzenlose transzendentale Glückseligkeit zu genießen. In Indien erzählt man sich die Geschichte von dem Menschen, der ein ganzes Leben in einen Raum eingesperrt war und immer wieder versuchte, an die Freiheit zu kommen, doch die Tür war zugesperrt. Ganz am Ende seines Lebens dann ging er ein letztes Mal an diese verdammte Tür, drückte den Handle, wie sagt man, den Türgriff nach unten und merkte, dass sich die Tür ganz einfach öffnen ließ, aber nach innen. Er hatte sein ganzes Leben versucht, die Tür nach außen zu öffnen. Habt ihr schon mal versucht, eine Tür nach außen zu öffnen, die nach innen aufgeht? Es geht nicht. So sind die meisten Menschen, das wird gesagt, äußere Menschen, die nach außen gerichtet sind und versuchen im Äußeren Glück zu finden und dabei jämmerlich scheitern. Der äußere Mensch ist ständig wie ein Chamäleon. Er ist gekleidet in die grellen Gewänder des Egoismus, bereit alles zu tun, um seine kleinlichen und selbstischen Genusssucht zu erfüllen. Dabei ist er zerbrechlich und im Inneren im höchsten Grade unsicher. Hare Krishna, das habe ich mal so geschrieben für mich. Die Heiligen Schriften von Indien sagen, warum der Mensch, der nach außen richtet, letztendlich eine herbe Enttäuschung erleben muss. Sie sagen, dass der nach außen gerichtete Mensch drei Zustände kennt. Der erste Zustand ist, er sehnt sich nach etwas, was er nicht bekommen kann und ist frustriert. Der zweite Zustand, den er erfährt, ist, er sehnt sich nach etwas, was er bekommt. Aber es erfüllt nicht seine Erwartungen und dann ist er auch frustriert. Das ist sozusagen der Status quo von 80% der deutschen Eheschließungen. Die bemühen sich um etwas, was sie bekommen wollen, ein Partner, leben dann mit ihm und er erfüllt nicht die Erwartungen. Er ist zu knatschig, er ist zu selbstsüchtig, er ist zu frigide, er ist zu, was gibt's da noch alles, er isst zu viel oder er leidet an Bulimik, wie ist das? Wo man nichts isst und so weiter. Und die Kinder, die sind alle hyperaktiv und kriegen nur Vieren in der Schule und nicht Einser. Zweiter Zustand ist, man bekommt etwas, man bemüht sich um etwas, kriegt es und ist enttäuscht, weil es nicht die Erwartungen erfüllt. Und der dritte Zustand des materiellen Daseins, stell euch das jetzt mal vor. Man bemüht sich um etwas, bekommt es, es erfüllt auch die Erwartung, aber man verliert es. Es ist zeitweilig. Die Sommerferien sind vorbei, man muss wieder schuften. Man hat eine schöne Beziehung, aber der Tod tritt ein in diese Beziehung. Ihr merkt, die Heiligen Schriften, und das sind nicht nur die vedischen Heiligen Schriften, sagen, haben nicht viel Gutes zu sagen über den Menschen, der nach außen gerichtet ist. Der Mensch, der nach außen gerichtet ist, hat nun aber noch ein anderes Problem. Sein größtes, und das ist das größte Problem, er ist so angehaftet an das äußere Leben, dass er nicht nach innen schauen kann und Gott dort sehen kann. Er ist meistens angehaftet an materielle Freuden und kann deswegen niemals die Entschlossenheit finden, dem höchsten Herrn in Hingabe zu dienen. Mein spiritueller Meister hat einmal einen Witz erzählt. Ein Witz, den er in einem Cartoon gelesen hatte. In dem Cartoon waren zwei alte Leute auf einer Parkbank abgebildet und die Alte hatte also jetzt ein Bebek und chantete Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, so wie wir das machen. Und guckte immer rüber zu ihrem alten Ehemann und sagte zu ihm, chant, 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 chante also auch. Und der Alte, Ehemann sagte, can't, 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 ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ne? Prabhupada fand das einen vorzüglichen Witz und hat darüber oft gerne gelacht. Was in diesem Witz ausgedrückt ist, ist diese scheinbar bestehende Kluft zwischen dem inneren und dem äußeren Menschen. Satswarup Maharaj hat darüber eine Vorlesung gegeben in Washington, an der ich teilnehmen konnte, und hatte gesagt, dass es das Leben eines inneren Menschen so ganz und gar anders ist als das Leben eines äußeren Menschen. Und er hat das Beispiel von Gadadha gegeben. Gadadha war ein ekstatischer Geweihter Krishnas, der eines Tages einen musulmanischen Gouvernanten besuchte. Oder sagt man Gouverneur? Gouverneur sagt man. Gouverneur, danke. Dieser Gouverneur war so ein man kann nur Teufel dazu sagen, dass der Hindus verfolgte, sie unter Qualen und Torturen foltern ließ und dann einen langsamen Tod bescherte. Er war also sehr verhasst unter den Hindus. Und Gadadha nun ging eines Nachts, es war Hare Krishna Mangamaya. Haribol, kommt rein. Ich erzähle noch ein bisschen die Lecture und dann wollte ich die Dias von Indien zeigen. Und ihr seid gut gekommen. Ne? Also die Sanke, das ist alles voll mit Sanketan hier, super. Ich spreche gerade über den nach innen gerichteten Menschen, dessen Glück im Inneren liegt, und dem nach außen gerichteten Menschen, auf dessen Glück im Äußeren liegt. Und spreche von einer Begegnung, die so ein bisschen die Kluft zwischen beiden darstellen soll. Die Begegnung zwischen Gadadha und dem Kazi. So, Gadadha hatte also keine Angst vor diesem Gouverneur. Es war ungefähr 11.30 Uhr, als er an die an das Tor des reichen Anwesens anklopfte von dem Gouverneur. Die Soldaten wurden aus dem Bette gescheucht und Gadadha stand dort in total ekstatischer Miene. Ich muss den Kazi sehen. Gadadha, es geht auf Mitternacht zu. Nein, ich habe etwas so Wichtiges dem Kazi zu sagen, dass ich es ihm nur persönlich sagen kann. Gadadha, doch nicht jetzt, doch jetzt und keinen anderen Zeitpunkt. Der Kazi wird es mir ein Leben lang danken. Die Soldaten sagten, du musst aber dir sicher sein, dass das wichtig ist. Du weißt, der hat schon Hunderte und Tausende von euch zu Tode foltern lassen. Jetzt gut, dann komm mal mit. Und sie geleiteten Gadadha zum Kazi. Gadadha sprang vor Begeisterung an die Tür, klopfte an die Tür, trat mit den Füßen dagegen, sagte, Kazi, schlaf nicht, du vergeudest die menschliche Form des Lebens. Der Kazi wachte auf in der Gemütsstimmung von 1000 tödlich gereizten Löwen. Wer ist da, der mich um Mitternacht hier stört? Und als er die Tür aufmachte, sah er Gadara. Gadara chantete, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Er war so richtig ekstatisch. Der Kazi machte eine finstere Miene, die so finster war, wie die Atmosphäre der Welt zur Zeit ihrer letztendlichen Vernichtung. Was willst du? Ich habe die besten Nachrichten für dich, du schläfriger Kazi. Gonitai sind erschienen, um Liebe zu Gott zu verbreiten. Die ganze Welt ist schon überflutet, außer der sinnvolle Kazi, der in diesem Haus in seiner Pofe schläft. Hare Krishna. Jetzt chant Hare Krishna. So, der Kazi war wahrscheinlich wie wir alle in dieser Situation nicht zu normalen Reaktionen fähig. Er hätte ihn normalerweise auspeitschen lassen, aber er war einfach so überrascht und überwältigt, dass er sagte, Gadara, es ist 12 Uhr nachts. Ich werde doch jetzt nicht anfangen, Hare Krishna zu chanten. Vielleicht fange ich morgen an, Hare Krishna zu chanten. Da fing Gadara vor Begeisterung an zu tanzen und sagte, du hast jetzt schon einmal Hare Krishna gesagt. Das ist der Anfang deines glücksverheißenden Lebens. Jetzt mach einfach weiter. Und dann verfiel er in enthusiastisches Tanzen und tanzte aus dem Anwesen des Kazis oder Gouverneurs weg, bevor der irgendwelche ernsthaften Verfolgungsmaßnahmen einleiten konnte und war dann schon weg. So, wir finden immer eine Kluft zwischen den äußeren Menschen und den inneren Menschen. Das ist ganz natürlich. Die Bhagavad Gita spricht davon, was Tag ist für alle Wesen, ist die Nacht für den nach innen gekehrten Menschen. Und dort, wo alle normalen Menschen, das heißt die äußeren Menschen, schlafen, dort, wo alle äußeren Menschen die Nacht wahrnehmen, das ist die Zeit des Erwachens für den nach innen gekehrten Weisen. Das ist eine Kluft. So in dem im Christlichen gibt es ein tolles Werk, was ich habe inzwischen nur aus unserer Tradition zitiert. Ich habe hier etwas von der Beichte des Augustinus, was ich euch mal vorlesen möchte, der ein Loblied auf den nach inneren Menschen sagt und dessen Glück, das im Innern liegt, weil er Gott trifft. Stellt euch einmal einen Menschen vor, sagt Augustino, in dem das ständige Gumurre des Fleisches still geworden ist. Seine Seele ist ruhig geworden. Seine Träume und Visionen haben ein Ende gefunden. Alles, was er jetzt sagt und jede Gestik, die er sagt, ist etwas, was er mit einer gewissen Distanz betrachtet. Der Körper, den er hat, und der Geist ruft zu ihm. Du, wir haben uns nicht selber geschaffen. Es ist der Ewige, der uns, den Körper und deinen Geist geschaffen hat. Und dann fängt der Mensch, der ruhig geworden ist, seine Ohren an zu öffnen. Und er hört die Worte dessen, der ihn geschaffen hat. Stellt euch vor, sagt Augustino, wie er dann spricht. Er spricht zu Gott, er hört Gott. Er nimmt ihn wahr und seine Liebe, die er in seinem Herzen verspürt, eilt, um den Herrn des Herzens zu erlangen. Jetzt spricht der Mensch, der zurückgekommen ist, nur noch ewige Weisheiten, denn Gott spricht durch ihn. Hare Krishna. So in allen Traditionen ist das, was hier in der Gita thematisiert wird, ein Mensch, dessen Glück im Innern liegt, der im Innern tätig ist und im Innern Freude erfährt, wird angestrebt. Ich glaube, auch für uns als Devotees ist das ein wichtiges Thema. So oft sind wir gestört durch das, was außerhalb von uns stattfindet. So oft laufen wir Dingen nach, die außerhalb von uns liegen. So oft machen wir uns abhängig von anderen Menschen und deren zeitweilige Gunst, die sie uns erweisen. So oft sind wir einfach außerhalb von uns selber und nicht in Kontakt mit Krishna im Herzen. Und so oft leiden wir an der inneren Unruhe und der tiefen Unzufriedenheit, die daran liegt, dass ein Loch in unserem Herzen ist, was sich eben nur durch Krishna stopfen und beseitigen lässt. Es ist anstrebenswert für einen spirituellen Menschen, ganz gleich, ob der auf welchem Pfad er wandelt, ein innerer Mensch zu werden, der, wie Krishna es hier sagt, auch im Inneren zufrieden ist, weil er dort Krishna wahrgenommen hat. Nun, bis jetzt klang es so, als dass der äußere Mensch und der innere Mensch zwei Menschen wären, die völlig voneinander verschieden sind und durch eine Kluft voneinander getrennt sind. Ich glaube, wir haben das alle auch mal im Krishna-Bewusstsein so wahrgenommen. Wir haben gedacht, wir sind die heiligen Gottgeweihten und auf der anderen Seite sind die unheiligen Kamis. Kennt ihr noch diese Sicht? Inzwischen haben wir gemerkt, dass diese Menschen gar nicht so weit auseinander sind. Sie scheinen im eigenen Herzen zu wohnen. Zur gleichen Zeit scheint es da einen inneren Menschen zu geben, der glücklich ist im Krishna-Bewusstsein, der zufrieden ist, den heiligen Namen zu chanten, der gerne anderen hilft auf dem spirituellen Weg, aber gleichzeitig parallel durch eine wackelige kleine japanische Papierwand getrennt, scheint es auch da noch gleichzeitig den anderen Menschen zu geben. Der will mal richtig sich so ausleben, der will was erleben in der Welt und Kino gibt es auch, muss man auch nicht unbedingt ignorieren und die Welt hat auch schöne Seiten. Ich meine, jetzt, wo man ein bisschen reifer ist, kann man das mehr wahrnehmen. Früher war man zu fanatisch. Hare Krishna. Und so sehen wir, dass sich in unserem Herzen zwei Seelen aufhalten. Bhakti Tirtha Maharaj hat das ausgedrückt mit einem alten Bild, dem Bild von zwei Hunden. Er sagte, es gibt zwei Hunde in meinem Herzen, die miteinander kämpfen. Wer wird nur siegreich in diesem Kampf sein? Er hatte diese Frage für sich beantwortet und gesagt, dem Hund, dem er Nahrung gibt. Also wenn ich meiner spirituellen Seite, meiner inneren Seite Nahrung gibt, wird die stärker werden und siegreich werden. Aber wenn ich dem materiellen Hund in mir, Hare Krishna, in Norddeutschland sagt man dem Schweinehund in mir, Nahrung gebe, dann wird der größer werden und fordern und mehr fordern. So, auf dem spirituellen Pfad merkt man sehr oft, dass es diese beiden Menschen nicht außerhalb von mir gibt. Also, dass ich der innere Mensch bin, der spirituelle Mensch und da ist der materielle Mensch. Nein, der spirituelle und der materielle Mensch, diese Neigung, sind in meinem Herzen und sie kämpfen dazu noch. Hare Krishna, Patrick, kennst du das? Du kennst es auch.
Ich auch, Patrick.
Es scheint so, dass es ein, um es jetzt mal christlich auszudrücken, in der christlichen Tradition, dass es einen Krieg gibt zwischen zwei Gegnern, die ein Leben lang aneinander gebunden sind. Kennt ihr das in der afrikanischen Stammessitte, wenn da zwei Leute sich kontrahieren, dann bindet man sie am Handgelenk zusammen und dann klopfen sie so lange aufeinander ein, bis der andere sagt, aufgeben, ich muss was essen. Und so weiter. John Klimatus, ein Mönch, sagt, was soll ich mit dieser materiellen Seite in mir machen? Bevor ich sie bestrafen kann, verbeuge ich mich schon wieder vor ihr und fühle mich und fühle, dass ich ihr etwas schulde. Wie kann ich den Materialisten in mir hassen, wenn meine Natur mir sagt, lieb ihn, der ist gut, den brauchst du. Wie kann ich mich von dem Materialisten in mir lösen, wenn es so scheint, als sei ich für immer und alle Zeiten an ihn gefesselt? Wie kann ich vor ihm weglaufen, wenn er mit mir läuft? Und so weiter und so fort. Ne? Seht mal, allein, dass wir in dieser Welt leben, bedeutet ja, dass wir etwas tun, damit unser Körper und unser Geist überleben kann. Wir gehen in Beziehungen hinein, wir schauen uns die Schönheit der Natur an, wir sind entzückt über Dinge und wir sind völlig abgeschreckt von bestimmten Dingen. Wir wünschen uns andere Dinge mit Leidenschaft, wollen Dinge besitzen, vielleicht eine neue Kerze und so. Und auf diese Art und Weise ist da ständig ein Konflikt zwischen unserer Neigung, nach innen zu gehen, der Welt der Illusion unseren Rücken zu kehren, glücklich im spirituellen Leben zu sein und auf der anderen Seite diese Impulse, die in uns arbeiten, die in uns wirken. So mancher Gottgeweihter im Krishna-Bewusstsein konnte diesen Kampf nicht siegreich bestehen und ist aus der Bewegung dann ausgetreten. Am nächsten Morgen war dort, wo er geschlafen hat, eine leere Stelle und ein kleiner Zettel war da, sorry, ich pack's nicht mehr, war da und er war dann irgendwo an der Tankstelle dann angestellt. So, dieser Konflikt zwischen dem inneren und dem äußeren Menschen ist also etwas, was im eigenen Herzen ausgetragen werden muss. Und ich denke, dass hier für diesen Konflikt die Bhakti-Bewegung so unglaublich gut ist. Wenn man Bhakti richtig versteht, das heißt Krishna-Bewusstsein richtig versteht, wird man merken, dass man diesen Konflikt sehr schön lösen kann. Wie? Well, es gibt Tätigkeiten, die man mit den Sinnen tun kann, also äußere Tätigkeiten, die der äußere Mensch tun kann, die ein inneres Gefühl der Bhakti, das heißt der Hingabe und der Liebe zu Krishna, hervorbringen. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben dafür, wie äußere Tätigkeiten, die im Äußeren ausgeführt werden, ein bestimmtes Gefühl, ein bestimmtes Verständnis machen können. Ich möchte euch einmal bitten, die Arme zu falten, wie es für euch bequem ist. Wie ist das bei dir, Govinda? Ist rechts über links oder links über rechts? Links über rechts. Wer hat noch links über rechts? Wer hat rechts über links? Ich auch. Bei mir ist rechts über links. Jetzt möchte ich euch bitten, mal das genau umzukehren. Wenn ihr also rechts über links seid, dann müsstet ihr jetzt links über rechts machen. Und andersherum auch. Wie fühlt sich das an? Komisch, ne? Unangenehm. Hier ist ein Beispiel, wie eine äußere Tätigkeit ein bestimmtes Gefühl hervorbringt. So, beim Bhakti ist dieses Prinzip mit der Zahl 1000 multipliziert. Also die Wirkung ist 1000-mal stärker. Du machst bestimmte Tätigkeit mit deinen Sinn und du kannst dabei ein inneres Erlebnis haben, ein Gefühl der Verbundenheit mit Krishna. Es gibt in den Heiligen Schriften Beispiele für Leute, die durch Handlungen im hingebungsvollen Dienst eine hohe Stufe des inneren Lebens erlangt haben. Zum Beispiel Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj war verurteilt worden, innerhalb von 7 Tagen zu sterben. Was tat er? Er setzte sich an das Ufer der Ganga und hörte über Krishna. Und während er über Krishna hörte, nahm Krishna Platz in seinem Herzen und er verlor das, was ihm am meisten zugesetzt hatte, nämlich die Angst. Die Angst, die er hatte, weil er verflucht worden war, innerhalb von 7 Tagen zu sterben. Ne? So hat eine Tätigkeit, über Krishna zu hören, ihn zu einem inneren Menschen gemacht, der frei wurde von der Anhaftung oder von der, ich will mal sagen, ja, von der Sorge um den Tod. Ein anderes Beispiel für den inneren Menschen ist Hanuman. Hanuman, der gepriesene Diener von Lord Rama. Er ist ein Beispiel für Dasya. Hanuman hat ständig für Lord Rama unterschiedliche Dienste gemacht. Er hat ihm geholfen, eine Brücke aus Stein über den Indischen Ozean zu legen. Eine Riesenbrücke muss das gewesen sein. Ich habe jetzt im Internet mir wurde das gezeigt. Ich bin ein Internet-unbeholfener Mensch. Habe eine Brücke gesehen, die unter Wasser aufgenommen wurde, die von Südindien nach Lanka gebaut worden war. Und man sagt, das sind Überbleibsel der Hanuman-Brücke. Hanuman war also sehr, sehr, sehr aktiv in äußeren Tätigkeiten. Aber dadurch, dass er dies als Dienst tat zu Lord Rama, führte er ein inneres Leben. Das ist auch so etwas, was wir als Devotis im Krishna-Bewusstsein empfinden. Wir haben einige hier, die sind Buchverteiler. Und wir haben auch Pujaris hier, die Krishna auf dem Altar verehren. Nach außen hin tut man äußere Tätigkeiten. Die Buchverteiler könnte man tun, nach außen hin Bücher verkaufen. Und die Priester schneiden Kleider zu, sind also wie beim Modeschneidern, und legen die an auf Krishna, bekochen Krishna und sind also von morgens bis abends tätig im Dienste von Krishna. Aber wenn man, und manchmal werden die werden sie kritisiert. Man sagt zu den Buchverteilern im Krishna-Bewusstsein, ach, ihr seid ja nur Verkäufer. Das ist doch sehr äußerlich. Oder dem Priester, was macht ihr da nur mit euren Händen und so weiter. Aber der Buchverteiler und der Priester werden euch von einer völlig anderen Erfahrung sagen. Es ist für sie nicht äußerlich, was sie tun. Es ist etwas, wo sie ihre Sinne einsetzen, ihre Intelligenz einsetzen, ihre Sprache einsetzen, sogar ihre Körperkraft, man geht ja ständig und trifft verschiedene Leute. Aber man hat dabei, weil man das als Dienst für Krishna tut, spürt eine unglaubliche Nähe mit Gott im Herzen. Eine unglaubliche Nähe und erlebt unglaubliche Dinge dabei bei dieser Tätigkeit. Zum Beispiel, manchmal spürt man einen Impuls im Herzen, gehe zu dem, der braucht ein transzendentales Buch. Und man geht zu ihm und der begrüßt einen und sagt, ach, ich habe so lange auf dich gewartet, endlich, endlich, endlich bist du gekommen mit dem Buch. Und man spürt, das ist etwas sehr Spirituelles, was man da tut. Es lässt sich überhaupt nicht als mit der Verkaufstätigkeit identifizieren. Wir haben vor einiger Zeit hier in Idar-Oberstein eine große Auseinandersetzung mit dem Finanzamt gehabt. Das Finanzamt wollte rückwirkend jedes Buch, was wir verkauft hatten, über die vielen Jahre, wo es uns in Deutschland gibt, besteuern. Wir hätten am Ende einen Betrag bezahlen müssen von vielleicht 20 Millionen Mark oder Euros oder wie viel das ist. Es war so viel, dass man sofort vergessen hat, weil man es so und so nicht bezahlen konnte. Nicht? Und es ging eben darum, ihr verkauft Bücher. Das war der Vorwurf. So, ich habe da mit Brahma Muhurta vorher gesprochen und wir haben darüber gesprochen, es ist gut, wenn wir denen zeigen, Das ist, es ist für uns kein Buchverkauf, es ist keine äußere Tätigkeit. Es ist, dass wir versuchen, Leute zum Gottesbewusstsein zu bringen. Und auf dieser, sagen wir mal, auf dieser Argumentationsbasis hat Brahma Muhurta die Argumentation mit dem Finanzamt gesprochen. Es gibt in Deutschland ein Sprichwort: Mit zwei Dingen musst du dich während deiner Lebzeit niemals anlegen. Mit dem Tod selber und dem Finanzamt. Beides geht tödlich aus. Ne? Also es war wirklich heikel. Und Brahma Muhurta ist dann hingekommen mit dieser Argumentation. Es ist kein Verkauf. Es ist Bewusstseinsreinigung. Er hat sich in der Runde umgeschaut und hat gesagt, waren Sie nicht auch mal irgendwann idealistisch? Dass Sie gedacht haben, man kann die Gesellschaft durch eine Tätigkeit verändern? War nicht jeder hier im Raum irgendwann mal idealistisch? Der Unterschied zwischen Ihnen und der Hare Krishna Bewegung ist, dass wir noch immer idealistisch sind. Hare Krishna. Und Sie kompromittiert haben. Aufgegeben haben wegen dem Euro. Er hat das nicht so hart formuliert, denn man muss, aber das war die Aussage. Es ist ein idealistisches Unterfangen, was sich nur spirituell bewerten lässt, und es ist keine äußere Verkaufstätigkeit, sondern es ist eine Tätigkeit, die der Mensch mit dem ganzen Wesen ausübt, mit dem ganzen Sein. Es ist eine innere Tätigkeit. Und die haben das akzeptiert. Stell dir das mal vor. Die haben uns 20 Millionen Mark oder Euros, was immer das jetzt ist. Ich weiß, dass da ein Riesenunterschied ist. Also ich kenne auch den Unterschied inzwischen. Aber haben uns das erlassen, weil sie diesen Punkt verstehen konnten. Und dies ist der auf etwas philosophischere Art und Weise. Ich glaube nicht, sie haben die genauen Implikationen von Rupa Goswami verstanden. Aber Rupa Goswami, der ja dieses Anleitungsbuch für die Vaishnavas gemacht hat. Sein ganzer Punkt beruht auf diesem Punkt. Dieser Konflikt zwischen äußeren und innerem Mensch ist unnötig. Du beschäftigst einfach deine Sinne, dein Körper, dein ganzes Sein in den Dienst von Krishna. Und indem du Krishna dienst, wirst du frei werden von den materialistischen Neigungen wie Zorn und also wie materielle Wünsche, Lust, Gier und so weiter und so fort. Und im Dienst von Krishna wirst du ein innerer Mensch. Ne? Das ist das Großartige an Bhakti. Ihr müsst wissen, bis vor dem Auftreten der Bhakti in der Spiritualität war es in Indien so, dass jeder, der spirituelles Leben ausüben musste, in den Wald zu meditieren musste. Askesen, Fasten, wenig schlafen. Oh, Krishna, das wäre der Tod für mich. Wenig schlafen, was noch? Den ganzen Tag meditieren. Erst mit dem Auftreten der Bhakti-Bewegung wurde gesagt, nein, das ist erstmal nicht praktisch. Und zweitens wird das Herz so auch weiterhin sich verhärten. Was geschehen muss, ist, dass Krishna oder Gott im Herzen gegenwärtig sein muss. Durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes und so weiter. Inneres Leben, meine lieben Devotees, braucht nicht immer etwas sehr Spektakuläres zu sein. Inneres Leben kann sein, wenn ihr im vollen Bewusstsein euren Service ausübt, indem ihr, bevor ihr das tut, was ihr gerade tut, euch vornimmt, das tue ich jetzt für Krishna, als eine Opfergabe für Krishna. Wenn ihr ein inneres Leben führt im Krishna-Bewusstsein, werdet ihr Krishna in euer Herz einladen, etwas ohne materialistische oder eigensinnige Motivation machen, sondern mit der Motivation, Krishna zufriedenzustellen. Und ihr werdet sehen, wie eure Seele sich mit Krishna verbindet durch den Vorgang des Yoga, des Bhakti-Yogas. Und das ist eine große, wunderbare Erfahrung. Ich möchte jetzt enden mit einem kleinen Beispiel aus dem vierten Kanto des Bhagavatams. Im vierten Kanto des Bhagavatams gibt es eine wunderschöne Stelle von Vaidarbhi, die Seele repräsentiert. am Todestag ihres Ehemannes, mit dem sie lange vermählt war, eine interessante Begegnung hat. Sie hat ihren Mann gerade auf den Scheiterhaufen gebracht, also wo er verbrannt wurde, also den Leichnam, will ich mal sagen, den Leichnam. Und plötzlich öffnet sich das Gebüsch und ein Brahmane tritt auf sie zu. Ein Brahmane, den sie zuerst nicht kennt, und sie ist erschreckt, mitten im Wald einen wildfremden Mann zu sehen. Und sie fragt, wer bist du? Und er schaut sie an und sagt, Vaidabi, erkennst du mich nicht wieder? Ich bin dein ewiger Freund. Sie schaut ihn an. Und irgendwas an ihm gibt ihr das Vertrauen, ihm weiter zuzuhören. Und er sagte, vor langer, langer Zeit waren wir zusammen auf dem See des Herzens, wie zwei Schwäne, die zusammen sind. Dann hast du dich von mir abgewandt. Und wie er spricht, erkennt sie, dass der Brahmana niemand anderes ist als Krishna, der in dieser Form zu ihr gekommen ist und sie darauf hinweist, dass sie sich vom Freund, vom ewigen Freund, von der Überseele, das heißt vom Gott im Herzen, abgewandt hat. Ist nicht so, dieses Bild finde ich so schön. Wir alle haben uns irgendwann mal abgewandt von Krishna und haben versucht, diesen idealen Freund, diesen idealen Partner außerhalb von uns selber zu finden und sind in dem Versuch, das zu tun, zu äußeren Menschen geworden. Menschen, die sich in der materiellen Welt verfangen haben. Ein innerer Mensch zu werden, heißt wirklich nur, die Aufmerksamkeit, die wir nach außen gerichtet haben, um dort Freundschaft und Glück zu finden, wieder nach innen zu richten, um den ewigen Freund zu treffen und das ewige Glück zu treffen. Vaidabi versteht das, versteht die Lektion und inspiriert in ihrem spirituellen Leben geht sie zurück. So möchte ich euch auch ganz herzlich inspirieren, diesen Weg nach innen zu gehen, um dort Krishna im Herzen zu kennen. Und ihr könnt es am besten tun, indem ihr eure Sinne, eure Intelligenz in den Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes beschäftigt. Es gibt 9 Helden, die uns Beispiele geben dafür, wie das geht, diese Fahrt. Parikshit, Shukadev, Prahlad, Lakshmi, Prithu, Akura, Hanuman, Arjuna und Bali. Und jeder dieser großen Seelen gibt ein ganz fantastisches Beispiel dafür, wie spirituelle Tätigkeiten uns helfen können, ein innerer Mensch zu werden. Hare Krishna. Damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Mach das Buch zu. Hare Krishna. Ich möchte jetzt eine ganz kleine Kunstpause von 5 Minuten einlegen und dann die Dias zeigen von unserer letzten Indienreise.